dieser Kontext, also jede Marke in diesem Kontext, in dem ChatGPT diese Marke einordnet, der bestimmt darüber, ob ich empfohlen werde oder nicht. Und das ist das, was ich den Kunden immer sage. Du brauchst erstens einen Grund, warum du empfohlen werden sollst, also diesen Kontext sozusagen. Und zweitens einen Beweis dafür, dass du der Beste in diesem Kontext bist.
Marketing mal ehrlich. Ein Podcast von Planinia. Willkommen bei Marketing mal ehrlich. Wir sind Yvonne.
Und ich bin Philipp.
Wir sind Geschäftsführer und Gründer der Marketingberatung Planinia. Und ihr habt euch gefragt, und wir haben auch schon viel Feedback bekommen, wann kommt es denn endlich das KI-Thema? Und hier ist es. Heute schauen wir nämlich darauf, wie sich Marken in der KI-Suche positionieren und dort sichtbar werden. Da herrscht nämlich gerade ganz schön viel Chaos, ganz schön viele Gurus auf LinkedIn unterwegs, oder Philipp?
Ja, richtig. Und vor allem auch sehr, sehr viele Fragen, die wir gestellt bekommen. Ja, also wie werde ich denn da in ChatGPT gefunden und bricht mir jetzt hier der komplette Suchtraffic weg? Und all das, das werden wir alles heute besprechen. Und wir machen das an dem Beispiel von Papershift. Das ist eine Software, die kommt aus Karlsruhe. Und Papershift hat sich auf Zeiterfassung und Dienstplan spezialisiert. Und wir gucken erstmal rein, wer ist das denn überhaupt in unseren 60 Sekunden?
Die 60 Sekunden.
Papershift wurde 2015 in Karlsruhe gegründet.
Es bietet eine SaaS-Lösung für Dienstplanung, Zeiterfassung und Abwesenheitsmanagement.
Inzwischen hat Papershift über 60 Mitarbeitende und bereits mehr als 100.000 Kunden.
Die Kunden kommen vor allem über SEO und SEA.
Webinare, Messeauftritte und Leadmagneten runden den Marketingmix ab.
Intern nutzt Papershift HubSpot, um Leads zu Sales zu wandeln.
Besonders geschätzt wird die Software für ihre Einfachheit und die Benutzerfreundlichkeit.
Denn oft ist Papershift die erste Software im Bereich Dienstplan. Die Zielgruppe hat vorher eher mit Excel oder WhatsApp-Dienstpläne erstellt.
Kunden bewerten Papershift durchschnittlich mit 4,4 von 5 Sternen.
Die Top 3.
Sehr gut, also schauen wir uns heute Papershift an und wir gucken wie immer als allererstes auf die Stärken. Wir haben es eben schon gesagt in den 60 Sekunden, Yvonne, dass Papershift vor allem die erste Software ist für die Zielgruppe. Wie kann ich mir das vorstellen? Also vorher wird dann Excel und WhatsApp genutzt, um den Dienstplan zu erstellen und das an die Mitarbeiter zu kommunizieren und dann irgendwann stellt die Zielgruppe fest, jetzt brauche ich was anderes.
Ja, in bestimmten Berufsfeldern und Branchen, da sprechen wir von den nicht schreibtischaffinen Softwares. Also wenn wir jetzt an die Gastronomie denken oder ans Baugewerbe, ich sitze da nicht den ganzen Tag an meinem Schreibtisch und erfasse meine Arbeitszeiten einfach im Browser, in einem Tool. Da besteht noch eine Hürde, mit einem Tool zu arbeiten und ich brauche wirklich was, was super einfach bedienbar ist, sonst mache ich es nicht.
Genau, und aus diesem Aspekt, also dass Papershift das allererste Tool ist für die Zielgruppe, leitet sich im Prinzip auch so die Strategie, die Marketingstrategie des Unternehmens ab. Wir haben es eben auch schon über SimilarWeb ein bisschen analysiert. Der Großteil des Traffics und der Großteil der Kunden kommt über Suchmaschinen, also über SEO und SEA. Und wenn ich mir die Seite so angucke, und das ist die allererste Stärke, die ich auch hervorheben möchte, Papershift rankt extrem gut. Und das teilweise sogar besser als so die größeren Wettbewerber in dem Bereich. In welche Bereiche gehen die da?
Ja, die Keywords sind sehr generisch. Man könnte sagen, das sind so richtige Basic-Themen, die man so sucht. Also zum Beispiel sowas wie Arbeitszeit berechnen. Wie mache ich das überhaupt? Und das kommt meistens aus einem internen Trigger im Unternehmen heraus. Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter, eine Mitarbeitende ankommt und sagt, hey, wie viel habe ich denn da eigentlich? Oder wie viel Überschuss? Oder wann kann ich Überstunden abbauen? Oder so. Und dann merkt man, es ist irgendwie sehr kompliziert, das jetzt mit diversen Listen auszurechnen, abzugleichen und man geht so langsam in den Gedanken über, wir brauchen da eine bessere Lösung.
Das heißt, der Funnel sieht im Prinzip so aus, Papershift hat ganz viele redaktionelle Inhalte, große Themenwelten gebaut, auch Vorlagenseiten habe ich gesehen, also Dienstplanvorlage zum Beispiel und über diesen Content stellt PaperShift den allerersten Kontakt zur Zielgruppe her, sammelt so die Leads ein und konvertiert die dann. Der ganz klassische SEO-Funnel, so wie man ihn aufbauen würde. Und dieser SEO-Funnel, der steht jetzt unter Druck. Darüber reden wir gleich noch, weil sich jetzt mit KI ein bisschen was verändert. Aber dennoch, auch wenn der jetzt unter Druck steht, möchte ich nochmal hervorheben. Also SEO ist immer ein langfristiger Kanal. Suchmaschinen wird es immer geben. Und deswegen würde ich das hier auch als Stärke auf jeden Fall gelten lassen. Denn das ist auf jeden Fall ein starkes
Asset. Also gerade bei diesen Ad-Hoc-Suchen. Ja. Ne? Also ich habe ja gerade beschrieben, was der Trigger typischerweise sein kann. Das ist ja nicht, das Management gibt von oben irgendwie vor, so Sabine, such du jetzt bitte mal eine Lösung für das und das und wir machen da jetzt erstmal eine Vorinformationsphase, dann haben wir eine Recherchephase, dann gehen wir in die Auswahl und so weiter. Das ist in diesen Branchen nicht der Fall. Mhm. Es gibt einen Trigger, ich suche eine Lösung, vor allem will ich die leicht und einfach verständlich erklärt bekommen. Und ich glaube, dass das Geheimnis ist, dann über diese leichten Basic-Erklärungen dann auch in den Verkauf zu kommen. Und da sagen wir, das ist so die zweite Stärke, die wir hier nennen würden. Flexible Call to Actions. Was ist damit gemeint?
Ich habe als Kunde die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie ich die Software kennenlerne. Und ich liebe das. Also ich mag das immer in meinen Content-Seminaren, sage ich immer, gib den Kunden die Möglichkeit, auf eigene Faust zu erkunden. Gib den Kunden die Möglichkeit, selbst zu explorieren, selbst sich rumzuklicken, selbst Erfahrungen zu machen. Und das macht PaperShift auch an dieser Stelle. Also ich habe die Möglichkeit, entweder die Software über eine kostenlose Testversion mir anzuschauen oder ich lasse sie mir zeigen, also über einen klassischen Demo-Termin. Was würdest du machen?
Ja, ich will ja natürlich immer direkt wissen, was steckt dahinter. Ja. Ich würde mir die Software gerne anschauen und idealerweise muss ich dafür gar keinen Demo-Termin buchen, sondern idealerweise hätte ich sogar so einen Klick-Dummy, wo ich mich selber durchklicken kann oder so ein Demo-Login.
Wo vielleicht schon Daten drin sind und man so sich genügend Zeit nehmen kann, sich alles anzuschauen, ob die Software den eigenen Kriterien erfüllt. Ja, stimmt. Aber es gibt tatsächlich nicht wenige, wir haben das ja auch mal vertestet bei anderen Softwarekunden. Es gibt tatsächlich nicht wenige, die sich, obwohl es diesen kostenlosen Test gibt, für den Demo-Termin entscheiden. Was denkst du, was sind die Gründe, warum sollte man einen Demo-Termin nutzen?
Ja, ich denke, das ist immer die Frage, wo kommt man her? Wenn wir jetzt über diese Branchen sprechen, die wir eben angeteasert haben, wo niemand als hauptamtliche Rolle, irgendwie Product Owner oder Software Engineer ist oder Projektmanager oder wie auch immer, da mache ich das nebenbei in meiner anderen Funktion. Das heißt, für die Lösung, die ich suche, bin ich relativ beratungsintensiv, könnte man sagen. Ja, also ich brauche da relativ viele Erklärungen und weil ich gar nicht erst so diese Zeit verschwenden will, mich da selber reinzudenken, selber reinzufinden, lass ich es mir lieber erklären. Und wir haben ja in der Folge zu WBS auch schon viel über B2B-Nutzerverhalten gesprochen und haben ja festgestellt, das ist eine neue Generation, die sich anders verhält, also die sich mehr als B2C-User verhält. Aber das ist noch lange nicht für jeden B2B-User so.
Stimmt, ich erinnere mich. Deswegen würdest du auch die Testversion nehmen, weil du auf gar keinen Fall telefonieren willst, richtig?
Genau,
ja,
richtig.
Okay, genau. Also das heißt, man kann alles vertesten etc. Und jeder, also man könnte ja jetzt auch sagen, ja okay, aber zwei Call to Actions, ist das nicht ein bisschen viel? Aber ich will mal die Fahne hochhalten für die Wahl. Also ich will mal die Fahne hochhalten dafür, dass man Nutzern selbst die Wahl lässt, was ihnen am besten tut, was in ihren Alltag am besten integrierbar ist. Und das finde ich hier ganz schön und ganz angenehm, das mal so zu sehen.
Dann lassen wir das mal als Stärke stehen. Check.
Ja.
Und was ist unsere Nummer 3?
Die Nummer 3 habe ich entdeckt, als ich mich ein bisschen mit PaperShift dann auseinandergesetzt habe. Also als ich dann mir die Software angeschaut habe, dann bin ich relativ schnell auch auf deren Videos gekommen. Also die haben bei YouTube einen ganzen Katalog von Informationsmaterial, die Software vorstellt. Und zwar genau so, wie sie wirklich funktioniert, also mit Screen-Videos. Und das sind jetzt keine Hochglanz-Image-Videos oder so gezeichnete How-Tos, sondern das ist ganz schnell aufgenommen. Da steht jemand vor der Kamera und zeigt die Software, zeigt einzelne Funktionen. Fand ich super. Ja. Das vermittelt Klarheit. Da weiß ich genau, wie funktioniert das. Da kriege ich schnell eine Anleitung. Das sind kurze Häppchen. Da kann sich, glaube ich, jede Software was von abgucken. Ich muss allerdings auch sagen, sehr viele Wettbewerber haben eine ähnliche Strategie. Also in diesem Zeiterfassungsbereich scheint das schon sehr gang und gäbe zu sein, dass man über YouTube die Software in Videoform auch vorstellt.
Aber ich glaube, für Marken ist es ganz wichtig, nicht diese Hemmschwelle zu haben. Ne? Also nicht die, ja. Oh, wir müssen ein Video drehen und das muss den und den Ansprüchen genügen und in Q3 können wir vielleicht mal über die Realisierung sprechen. Sondern gerade bei Softwares, wo es ja durch Screenshare ganz einfach ist, Einblicke zu geben, sollte man das auch schnell und einfach machen.
Ja, quick and dirty. Genau, einfach machen, nicht irgendwie darauf achten, dass es jetzt besonders CI-konform ist oder das Skript 100% stimmt. Einfach vorstellen, den Zweck erfüllt es ja auf jeden Fall, ja, die Software zu zeigen. In einem Demo-Termin würde man ja auch nichts anderes machen. Insofern auch hier ein großes Plus. Also haben wir drei schöne Stärken bei PaperShift, die SEO-Sichtbarkeit, die Call to Actions und den YouTube-Katalog. Finde ich sehr spannend, aber darüber wollen wir ja gar nicht so viel reden, deswegen gucken wir jetzt mal auf die Herausforderungen.
Und jetzt mal ehrlich. Okay, Philipp, und wenn wir jetzt mal ehrlich drauf blicken, was könnten dann besonders große Herausforderungen sein?
Also eine Herausforderung, die erlebe ich ganz oft bei Software, ist der Umgang mit Bewertungen. Ich meine, du schaust sicherlich auch immer auf Bewertungen, wenn du dich für die Software entscheidest.
Voll.
Ja, und ich weiß nicht, bevorzugst du da ein bestimmtes Portal oder wie gehst du vor?
Im Prinzip schaue ich mir erstmal das an, was die Marke selber verlinkt. Mhm. Die meisten haben ja dann eine Logo-Einbindung von dem jeweiligen Bewertungsportal. Übrigens, was ich jetzt ganz spannend finde bei den Bewertungsportalen, einige haben das ja schon umgestellt, dass sie die Bewertung KI-basiert zusammenfassen lassen. Mhm. Also, dass den detaillierten Bewertungen, Einzelbewertungen vorgestellt ist, eine Box mit im Mittel bewerten User so und so und besonders oft genannt wird der Aspekt und der Aspekt. Also, das ist schon generative Techniken an der Stelle, wo wir ja später auch nochmal drüber sprechen. Also das fand ich ganz spannend. Und wenn es auf der Plattform, die Marke selber verlinkt, nichts gibt, dann schaue ich mich weiter um.
Dann suchst du quasi nach Bewertungen für die Software.
Unsere typischen Keywords. Ja. Softwarename, Erfahrungen. Softwarename, Erfahrungsberichte und so weiter.
Und was mir hier aufgefallen ist, ich suche das und dann habe ich ganz oben meistens ein Bewertungsportal stehen. Da sind die Bewertungen top. Das sind richtig viele Bewertungen, sehr gute Sterne, überzeugend. Und auf Platz 2 oder 3 finde ich ein Bewertungsportal, da sieht es dann nicht so gut aus. Deutlich weniger Bewertungen und die sind dann teilweise auch sehr kritisch. Und das ist ein Bild, das sehe ich richtig oft bei Software. Wie kommt das? Was meinst du? Wie kommt das zustande?
Ich denke, dass Unternehmen teilweise den Fehler machen, zu sagen, so auf dieses Bewertungsportal fokussieren wir uns jetzt. Vielleicht auch, weil es genau in diesem Bewertungsportal dann die Premium-Funktion gibt, die bezahlt wird. Und die anderen Portale werden vernachlässigt. Da weiß vielleicht gar keiner, wer hat denn den Login, wer kann da überhaupt kommentieren. Dabei zeigen viele User-Tests, negative Bewertungen an sich sind per se erstmal gar nicht schlecht. Der User möchte ja ein ausgewogenes Bild haben. Was aber sehr, sehr schlecht ist, hochkritisch, wenn Marken darauf nicht eingehen. Man kann kritische Kommentare auch nutzen, ja, um darzulegen, hey, was ist vielleicht unser Kontraargument? Oder was hat der User vielleicht in der Anwendung sogar explizit falsch gemacht, weshalb es dann zu dem Problem oder dem Fehler kam? Und Tests zeigen eben, wie wichtig das ist, dass Marken reagieren. Das wird viel positiver wahrgenommen als das eigentlich Kritische an der Bewertung.
Ja, und ich glaube, das ist echt eine Herausforderung für Marken, sich wirklich auf die Vielfalt der Bewertungsportale zu stürzen und nicht nur eins zu betreuen, das eine, was verlinkt wird. Und auch die Bewertung, also wenn wir zufriedene Kunden haben, die auch auf unterschiedliche Plattformen zu schicken. Also das da so ein bisschen Varianz reinzubringen.
Mhm. Und es gibt ja auch eine unterschiedliche Tiefe an Reviews. Ja? Mhm. Also gerade im Softwarebereich, ich will ja nicht nur den Kommentar lesen, alles top oder ja, ist ganz okay. Mhm. Ich will ja dann vielleicht genau wissen, um welche Funktionalität geht es denn? Gibt es vielleicht irgendwo eine Lücke, die ein User erkannt hat? Da würde ich mich dann vielleicht schon eher auf Portalen wie OMR Reviews oder sowas umschauen, wo es ja deutlich detailliertere Bewertungen gibt.
Okay, und dann kommen wir dann jetzt auch langsam zu unserem zweiten Herausforderung für Software in dem Bereich. Die Bewertungen prägen ja auch so ein bisschen die Positionierung. Also was sind die Stärken, was sind die Schwächen der Software? Und häufig muss ich jetzt auch sagen, aus der eigenen Erfahrung, wenn ich nach Software suche, stelle ich fest, so richtig positioniert ist eine Software nicht immer gut. Also sehr viele referenzieren dann auf ihre Erfahrungen, ja, so und so lange am Markt und referenzieren auf die Bewertungen, aber das ist ja keine Positionierung. Ja.
Wir machen das auch.
Ja, wir machen das auch. Ja. Oder also eine Wir-auch-Positionierung, wenn man das so möchte. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist im Softwarebereich, wo viele Features ja auch kopiert werden, wo viel Software auch vielleicht austauschbar ist, muss man ja sagen, ist das besonders wichtig, eine sehr starke, klare Kante zu haben. Ja, und ich denke, das ist auch ein Prozess, der ist nie abgeschlossen. Also man muss ständig nachgucken, wie will ich mich jetzt wieder neu positionieren, wie will ich den Wettbewerber vom Hals halten. Und ich glaube, das ist gerade genau für uns im Marketing super wichtig.
Und das Spannende ist, wenn wir so in die Wunde reinbohren, genau da, dann sagen unsere Kunden uns teilweise schon, ja, aber wir haben ja Alleinstellungsmerkmale, weil wir sind die Einzigen, die für die Branche so und so die und die Funktion haben. Oder wir sind die Einzigen, die eine Anbindung an die Dativ-Schnittstelle haben oder die Einzigen, die das und das ermöglichen. Und das findet sich nirgends auf der Website. Also es gibt oft diese Merkmale, aber die müssen klarer herausgearbeitet und vor allem herausgestellt werden. Denn wenn ich nicht darüber spreche, dass ich das besonders gut kann oder das integriert habe, woher soll der Nutzer das wissen?
Wer macht sonst, ja. Also höchstens in den Bewertungen noch, aber da müssen die Bewertenden schon echte Redakteure sein, ja.
Ja, also wichtig ist Positionierung rausarbeiten, benutzerfreundliches Interface und ja so diesen Fokus als Differenzierungsfaktor herausstellen.
Ja, und das ist im Prinzip, ich nehme jetzt mal die Abkürzung, also mir kribbelt es in den Fingern, ich nehme jetzt mal die Abkürzung zu unserer dritten Herausforderung und das ist wirklich die KI-Suche, denn das hängt ja ein bisschen zusammen. Die Positionierung ist eigentlich der Top-Faktor für die KI-Suche. Erkläre ich gleich, ich würde erstmal ganz kurz aufwühlen, was ist das hier eigentlich, ja, also warum ist das Thema so wichtig? Was viele Unternehmen gerade feststellen ist, mein Suchtraffic geht zurück. Das ist das eine. Und das zweite, eine Unsicherheit. Werde ich überhaupt in diesen Chatbots gefunden? Kann man das überhaupt messen? Wie komme ich da rein? Und wann werde ich empfohlen und wann werden Wettbewerber empfohlen?
Philipp, wir müssen jetzt da rein. Wir müssen jetzt in dieses ChatGPT.
Voll verständlich. Also die Frage würde ich mir auch stellen. Und ich gerade im Softwarebereich, ich möchte mal ein Gedankenexperiment machen. Fand ich sehr, sehr spannend. Für die nächste Software, für die wir uns entscheiden, können wir das mal probieren. Wir können uns für eine Software entscheiden, ohne auf die Website der Software zu gehen. Wir können das nur mit KI machen. Wir können ChatGPT fragen nach einem Marktüberblick. Wir können Vergleiche zwischen Software bauen. Wir können Bewertungen abfragen, können Funktionen abfragen. Ja, wir können selbst Preise abfragen. All das kann ich in KI machen, ohne jemals geklickt zu haben.
Das Sprachmodell nach seinem ersten Eindruck fragen.
Stimmt. Ja, und testen lassen und ja, mal gucken, passt das zu mir hier, das sind meine Anforderungen. Und das finde ich schon sehr spannend. Ja, weil da hängt so viel dran für Unternehmen, was zu beachten ist. Also, sind die Daten überhaupt richtig? Da fängt es ja schon mal an. Können meine Daten überhaupt ausgelesen werden? Ne? in welchem Kontext steht meine Marke überhaupt im Vergleich zum Wettbewerber? Also, weil KI kann ja nicht einfach alle Unternehmen empfehlen. Das geht ja gar nicht. Ja, sondern KI empfiehlt ja immer bestimmte Unternehmen für bestimmte Branchen oder für bestimmte Merkmale, also in bestimmten Kontexten, so sage ich das immer. Und das ja auch hochindividuell. Und das alles zu optimieren, das ist eigentlich das, was jetzt gerade auf uns zukommt. Das ist ja das neue SEO, wenn man so will.
Und kleine Rückfrage an der Stelle. Es wird ja trotzdem immer noch Google als Suchmaschine geben.
Ja.
Wann suche ich denn was bei Google und wann gebe ich was bei ChatGPT ein?
Sehr gute Frage. Eine Frage, die ich wahrscheinlich in 6 Monaten oder in 12 Monaten anders beantworten würde als jetzt. Ja, also,
wir hören uns dann.
Ja, wir hören uns dann. Also ich merke jetzt schon auch an meinem Verhalten, ich habe mal ChatGPT einfach testweise auf mein Homescreen gepackt auf dem Handy und ich merke jetzt schon, dass ich an einigen Anwendungsfällen einfach direkt zu ChatGPT greife. Immer dann, wenn ich eine kurze Antwort erwarte und mir das Googlen zu aufwendig ist. Ja. Und ich meine, in die Richtung wird sich's weiterentwickeln und auch Google wird sich ja weiterentwickeln und Google bringt den AI-Mode. Das ist quasi eine Chat-Ansicht, wie ChatGPT. So wird Google auch aussehen. Der wird jetzt auch immer weiter ausgerollt und immer weiter optimiert. Das heißt, an sich kann ich diese Frage gar nicht so richtig beantworten, weil ich eigentlich sagen würde, naja, das hängt vom Nutzertypen ab, das hängt davon ab, wie sehr bin ich schon an so KI-Chatbots vertraut, gebunden. Ja. Ist es vielleicht ein privater oder Unternehmerkontext, das ist vielleicht nochmal ein Unterschied. Ja. Und deshalb, ja, ich würde ja sagen, wir versetzen es einfach mal in die Zukunft. Und die Zukunft heißt, ich nutze individuelle Chatbots, ob sie jetzt Google heißen oder ChatGPT oder Perplexity, ist ja da auch erstmal zweitrangig, oder?
Ich habe halt für mich selber festgestellt, je simpler die Informationen, die ich suche, desto eher neige ich noch dazu, klassisch Suchmaschine zu verwenden. Mhm. Je komplexer es wird und zeitaufwendiger, desto eher würde ich jetzt ein Sprachmodell nehmen. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, wenn ich jetzt eine Software suchen würde, das wäre, oder eine Lösung, sagen wir es so, eine Lösung für ein Problem, von dem ich davon ausgehe, dass es mit einer Software zu lösen ist, dann bedeutet das Recherche. Dann bedeutet das, ich schaue mir nicht ein Suchergebnis an, sondern ich muss mir mehrere Suchergebnisse anschauen. Ich muss meine Eindrücke irgendwie sammeln, zusammenfassen. Im Prinzip, ja, oft bei einer Rechercheaufgabe früher habe ich mich dann so leiten lassen, hier geht's weiter und hier nicht, hier breche ich ab, da steige ich tiefer ein und so weiter. Unheimlich zeitaufwendig. Und da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Task, den ich mit einem Sprachmodell löse.
Ja, würde ich auch machen. Wie würdest du starten? Was würdest du für Zeiterfassung und Dienstplan als erstes bei ChatGPT eingeben?
Ja, jetzt bin ich natürlich ein erfahrener Prompt-Engineer. So, liebes ChatGPT, versetze dich in die Rolle als und verhalte dich so und so. Also ich würde zumindest versuchen, in meinem Prompt schon konkrete Vorgaben zu machen. Also würde sagen, ich suche eine Lösung, die folgende Probleme löst und die insbesondere die und die Funktionalität hat, die einfach bedienbar ist, die Erfahrungen in einer bestimmten Branche vielleicht sogar hat. Vielleicht würde ich auch Vorgaben zu Größe machen, weil ich vielleicht nicht bei so einer kleinen Bude landen will und Verlässlichkeit brauche. Ich würde auf jeden Fall meine Prioritäten schon mal reinkippen.
Okay. Das heißt, du würdest sehr, sehr individuell suchen. So hättest du es bei Google wahrscheinlich nie eingegeben.
Nein, bei Google hätte ich, wäre mein Keyword-Set wahrscheinlich aus, hätte bestanden aus dem Problem und dem Keyword-Tool
ja.
oder Software.
Okay, und wenn du jetzt individuell suchst, dann stellen wir fest, ChatGPT antwortet mit Empfehlungen für unterschiedliche Software und ordnet diese Empfehlungen auch noch ein. Und ich finde, das ist das Spannende, weil hier beginnt nämlich KI-SEO im Grunde oder GEO oder so. Weil dieser Kontext, also jede Marke in diesem Kontext, in dem ChatGPT diese Marke einordnet, der bestimmt darüber, ob ich empfohlen werde oder nicht. Und das ist das, was ich den Kunden immer sage. Du brauchst erstens einen Grund, warum du empfohlen werden sollst, also diesen Kontext sozusagen. Und zweitens ein Beweis dafür, dass du der Beste in diesem Kontext bist. Also der Grund könnte sein, ich suche nach einfacher Software, möglichst bedienerfreundlich, ja, oder ich suche nach Software, die auf meinem Android-Handy aus dem Jahr XY läuft oder sowas. Ja. Das könnten alles Gründe sein, warum eine Software überhaupt empfohlen wird. Und der Beweis dafür, den muss ich als Marke erstmal anbringen. Da brauche ich was, da brauche ich ein Content-Format
für. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den wir eben hatten. Ne? Wenn du als Marke nicht drüber sprichst, wie soll es dein User wissen?
Ja.
Und für Sprachmodelle wird es so, so, so wichtig sein, genau zu erklären, warum die eigene Lösung die beste Lösung ist. Und du hast ja selber auch schon einige Tests gemacht, in verschiedenen Kontexten und was ganz Spannendes rausgefunden dabei.
Ich habe herausgefunden, dass ich möglichst konkret werden muss in dem Beweis, in der Beweisführung sozusagen, wenn man so möchte. Und da braucht man ein konkretes Tool oder eine Kampagne oder ein Video oder ein Thema, das so ein bisschen überspitzt und konkret beweist, warum ich der Beste bin. Beispielsweise, wenn ich sage, meine Software ist die einfachste am Markt, an Einfachheit nicht zu überbieten, dann gehe ich doch hin und sage aus Marketing-Sicht, können selbst Kinder bedienen. Warum mache ich nicht dazu dann eine größere Kampagne? Klingt jetzt ein bisschen verspielt, ja, klingt ein bisschen weit hergeholt, aber das wäre ein Grund, warum ChatGPT zu der Überlegung kommt, okay, diese Software scheint wirklich einfach zu sein und in dem Kontext Einfachheit die Software auch empfiehlt.
Genau, und das kann man jetzt gedanklich super weit spinnen. Man kann sagen, wenn meine Software die beste in einer bestimmten Branche ist, dann brauche ich auf jeden Fall Case Studies dazu, die ausgearbeitet sind, wo vielleicht ein Unternehmen stellvertretend für diese Branche aufbereitet wird, wo vielleicht der Manfred von dem Unternehmen X steht und die Software auch wirklich benutzt, oder wo es einen Artikel gibt, der darüber berichtet, dass das Unternehmen die Software benutzt. Ja. Also auch in gewisser Weise Richtung digitale PR.
Sozusagen, ja. Oder wenn, oder zum Beispiel eine Kooperation mit einem Medium oder Influencer oder sowas, gehen auch in diese Richtung digitale PR, die auch ein Beweis dafür sein könnten. Diese Software hat sich auf diese Branche spezialisiert und ist in dieser Branche führend.
Das Interessante ist ja, dass ChatGPT als Maschine eben nicht auf dieses ganze Marketing-Blabla reinfällt, das wir früher so geschrieben haben. Die einfachste, bedienungsfreundlichste, hürdenfreiste und so weiter.
Meinst du unsere SEO-Texte? Oder?
Die sind hoffentlich nicht so schlimm. aber die Maschine, oh Gott, SCHCH-Fehler, man merkt, ich bin Kölnerin. Die Maschine, das Sprachmodell, will das verifizieren. Die vertraut nicht dem Marketingtext, der da steht, sondern das muss bewiesen werden. Wir müssen quasi denken, als würde das Sprachmodell für jede Aussage eine Fußnote brauchen. Und diese Fußnote müssen wir selber mitliefern.
Das ist ein sehr guter Vergleich. Ja, sehr schön.
Philipp ist immer wieder überrascht, wenn ich so in meinem Redefluss zu guten Takeaways komme.
Ja, das war schön. Können wir rausschneiden aus dem Podcast und nach vorne setzen. und das im Prinzip, das ist ja das, was sich verändert. Also es gibt ja in der Branche so ein bisschen Streit. Braucht es jetzt irgendwie einen neuen Begriff für KI, SEO, ja, Geo etc.? Ich verstehe den Streit auch oder Diskussion darum. Die tut auch mal ganz gut, aber an sich, es gibt Leute und ich gehöre auch so ein bisschen dazu, die sagen, gutes SEO ist eigentlich auch Geo. Ja, und gutes, modernes SEO ist die Grundlage dafür. Und jetzt müssen wir nur einen Schritt weiterdenken und diese Begründung liefern, ja, und diesen Kontext optimieren und quasi an der Marke arbeiten und nicht nur, das bringt wahrscheinlich dann nicht mehr so viel, und nicht nur an Top-Funnel-Content arbeiten, so wie man das vielleicht in vergangenen Zeiten gemacht hat.
Heute Morgen noch. Das fällt mir als Anekdote ein. Heute Morgen noch im SEO-Termin, SEO-Weekly mit einem Kunden die Frage bekommen, weil es ging darum, wie wir den Termin zukünftig organisieren und wie wir Agenda-Setting betreiben, welche Themen jetzt relevant sind für den Termin und so weiter, kam die Frage vom Geschäftsführer, ist jetzt eigentlich im SEO-Termin auch dieses Thema Geo drin? Mhm. Als wäre das sowas völlig Abgekapseltes, so eine neue Disziplin, wo man sich völlig neuen Techniken widmen muss.
Das ist der Nachteil, wenn man einen neuen Begriff gibt für so eine Disziplin. Ja, und ich denke, also das muss man zusammendenken. SEO wird dadurch allerdings schon ein bisschen integrierter im Unternehmen, ne? Also hat mehr Einfluss auch auf andere Marketingaktivitäten, auch auf, wir haben es ja besprochen, Positionierung etc. Und im Prinzip aber können wir hier rausgehen und sagen, SEO bleibt SEO. Wir denken nur weiter und denken das modern und denken das aus einem modernen Verständnis heraus.
Aha, das ehrliche Fazit.
Genau, dann gucken wir mal, was wir hier als Fazit mitnehmen. Ich habe im Laufe des Podcasts, im Laufe der Aufnahme dir ganz überlegt, jetzt muss ich eigentlich das Fazit nehmen, was ich eben schon angeteasert habe, deine schöne Anekdote mit der Fußnote. Das finde ich so gut. Also wir brauchen Software braucht, oder nicht nur Software, eigentlich jedes Unternehmen, jede Marke braucht immer eine Beweisführung dafür, warum sie die Besten in XY in bestimmten Kontexten oder Branchen sind. Und dieser Beweis, den muss die Marke mitliefern. Ich klaue mir mal einfach deinen Satz. Das finde ich den besten Takeaway von heute. Und
dann hänge ich da noch einen Punkt dran.
Ja.
Und um das zu realisieren, ist es notwendig, dass bestimmte Bereiche im Unternehmen noch enger miteinander verzahnt werden. So wie wir vor ein paar Jahren noch gesagt haben, Marketing und Vertrieb müssen mehr zusammenwachsen, heißt es jetzt fürs Marketing, Marketing muss noch mehr auch mit Business Development, mit Geschäftsentwicklung, strategischen Zielen verzahnt werden. Also auch zum Beispiel mit Positionierung. Und wenn meine Positionierung klar ist, dann muss ich sie beweisen.
Das ist doch super und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge KI-SEO endlich mal besprochen. Wenn ihr noch weitere Fragen zu KI-SEO habt oder Unterstützung braucht, dann meldet euch einfach bei uns. Wir verweisen gerne nochmal auf unseren Newsletter. Wo findet man den, Yvonne?
Unser Planinia Spotlight findet ihr auf unserer Webseite natürlich, aber auch auf meinem LinkedIn-Profil, auf Philipps LinkedIn-Profil oder auf unserem Planinia LinkedIn-Profil.
Okay, dann vielen Dank für die Abschlussworte. Ich habe noch ein kleines Schmankerl zum Schluss. Wir haben nämlich bei Planinia ein kleines Tool entwickelt und da geht es ja eben genau um diese Positionierung. In unserem KI-Sichtbarkeitstool kann jeder seine Marke und seinen Markt, also seinen Kontext, eingeben und erfährt dann erstens, wie häufig wird die Marke in den Antworten bei ChatGPT erwähnt und zweitens, und das ist das Spannende und das sind die Ansätze der Optimierung, welche Merkmale kommen denn in diesem Markt vor und wie häufig werden die Merkmale erwähnt? Also wie schwer wiegen die Merkmale?
Und diese Merkmale können dann ein guter Anhaltspunkt sein, um die Positionierung genauer herauszuarbeiten.
Richtig, genau. Das heißt, es ist komplett kostenlos. Sucht einfach mal nach KI-Sichtbarkeit Planinia oder guckt hier in die Caption. Da ist der Link auf jeden Fall auch drin. Und dort findet ihr das Tool. Da könnt ihr die Marke eingeben. Und
auch einfach und bedienungsfreundlich, oder?
Ja, so ist es. Ja, bekommt einfach das Ergebnis. Also es dauert ungefähr 10 Minuten, bis das Ergebnis per E-Mail kommt. Also das geht ratzfatz.
Also habt ihr schon etwas zu tun, bis die nächste Folge von Marketing mal ehrlich erscheint? Und ja, um was wird es da gehen? Da sind wir sehr auf euren Input gespannt. Wir hatten ja schon verwiesen auf unsere E-Mail-Adresse podcast@planinia.de. Ich wiederhole, podcast@planinia.de. Schickt uns gerne Wünsche, Feedback. Vor allem schickt uns gerne Fragestellungen. Welche Herausforderungen sind für euch noch interessant? Mit welchen sollen wir uns mal tiefergehend beschäftigen? Oder habt ihr selber vielleicht sogar Lust, mit eurer Marke in unserem Podcast zu landen? Wir schauen kostenlos einmal euren Case an, Stärken, aber auch Schwächen, Achtung. Also wenn ihr euch traut, Case zu werden bei Marketing mal ehrlich, meldet euch gerne unter der E-Mail-Adresse und dann freuen wir uns, euch beim nächsten Mal wieder ein paar Insights zur Verfügung zu stellen.
Und damit bis zum nächsten Monat. Ciao.